der Palliatheker. Palliativimpulse vom Profi.
Die meisten Angehörigen sind wirklich dankbar über dieses Gespräch, weil es Dinge sind, die sie bewegen, die sie aber sich nicht trauen auszusprechen.
Hallo, hier ist wieder der Palliatheker, Palliativimpulse vom Profi. Mein Name ist Stefan Kostschewa vom Institut für Palliative und Gerontopsychiatrische Intervention in Mülheim an der Ruhr. Ich bekomme viele Hörerfragen zum Themenfeld, wie können wir Angehörige in die Palliativcare integrieren? Insbesondere vor dem Hintergrund ist diese Frage wichtig, da Palliativcare den Patienten bzw. Bewohner und seine Angehörigen als gemeinsamen Adressaten des Palliativansatzes verstehen. Für dieses Themenfeld habe ich mir einen Profi eingeladen. Er ist Pflegedienstleitung einer stationären Einrichtung in Lüdinghausen, dem Antoniushaus. Hier wird schon seit längerem Palliativcare umgesetzt. Da wir uns schon mehrere Jahre kennen, sind wir beim Du. Hallo Markus.
Hallo Stefan.
Sag uns mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem geworden, was du bist?
Ach, schuld sind meine Kinder. Nein, wie bin ich zu dem geworden, was ich bin? Also ich bin eigentlich vom Beruf Krankenpfleger. Markus, das ist mein Name, arbeite hier als Pflegedienstleiter seit 20 Jahren. Bin vom Beruf, wie gesagt, Krankenpfleger, bin dann über die Ausbildung als Lehrer für Pflegeberufe in die Krankenpflegeschule, dann in Pflegefachseminar, Altenpflegefachseminar gekommen und darüber dann die Berührung zur Altenpflege und darüber dann nach 6 Jahren Tätigkeit dort hier mehr oder weniger durch Zufall ins Antoniushaus.
Ah, okay.
Und habe dann meine Pflegedienstleiterausbildung noch zusätzlich gemacht, aber halt auch noch Qualitätsmanagementbeauftragter und halt im Demenzbereich auch DCM und so weiter, das alles. Mhm. Und Palliativcare haben wir hier im Haus. Ich habe keine Palliativcare-Weiterbildung mit den 160 Stunden, glaube ich, 160 sind es, ne?
Genau.
Aber die Palliativcare-Ausbildung hier im Haus. Und wir sind halt schon seit 2012 mit Palliativcare mehr beschäftigt. Das hat damit angefangen, als das Palliativnetz hier 2013 seine Arbeit aufgenommen hatte, sind wir direkt auf sie zu, weil es schon im Jahr davor unheimlich gestört hat, dass wir eigentlich keine palliative Arbeit leisten mussten, in der Form, dachten wir, weil die Bewohner meistens ins Krankenhaus kamen.
Ah ja, okay.
Es ist immer das Gleiche am Wochenende oder abends. Es treten Phänomene aus, die wir nicht bewältigen können. Wir haben nicht die Medikamente im Vorrat, wir haben nicht die Verordnung. Der dienstabende Arzt kneift, also kamen die Bewohner ins Krankenhaus. Und das hat uns irgendwann so gestört, weil wir wollten ja gar nicht, dass sie ins Krankenhaus kommen. Wir wollten ja, dass sie bei uns sind und hier zu Hause sterben können. Und haben es dadurch dann auch möglich gemacht, in Verbindung dann mit dem Palliativnetz, dass das jetzt fast ausschließlich hier passieren kann, ohne, muss man dazu sehen, am Anfang zu bedenken, dass nicht nur der Bewohner hier bleibt zum Sterben, sondern auch die Angehörigen.
Und genau, die Kurve wollte ich jetzt gerade eben nochmal mit dir zusammenziehen. Nenn uns doch mal ein ganz konkretes Beispiel, in dem ihr Angehörige in eure Palliativcare integriert habt.
Ja, jetzt ganz vor kurzem hatten wir eine Bewohnerin, die aus dem Krankenhaus zu uns kam, schon mit einer infausten Diagnose, wo aber die Kinder erstmal die Info gehabt haben, ja, als Prognose mit dem Leberkarzinom, als Prognose 6 Monate bis 1,5, 2 Jahre.
Ah, okay.
Sie hat 4 Wochen bei uns gewohnt. Die sind praktisch schon zu uns gekommen mit einer Prognose, die sehr positiv ist. Das heißt, sie kam mit ganz anderen Voraussetzungen zu uns.
Unrealistisch?
Meines Erachtens auch unrealistisch. Im Nachgang kann man sagen, mit Sicherheit unrealistisch. Aber ich würde sagen, nicht nur im Nachgang, schon unrealistisch. Wenn sie gesagt hätten, einige Wochen bis einige Monate, halbes Jahr, hätten sich die Kinder, glaube ich, anders darauf einstellen können. Was wir dann gemacht haben, als ich die Diagnose, als wir das gesehen haben, dass es diese Diagnose gab, die kam erst, die Dame sollte aus einem anderen Grund zu uns kommen, weil sie zu Hause nicht mehr zurechtkam, nach Stürzen. Und nach dem letzten Sturz hat man als Nebendiagnose dann das Leberkarzinom festgestellt. Ja, sie kam mit ganz anderen Voraussetzungen zu uns. Dann haben wir kurz vorher die Info bekommen, ja, da ist jetzt noch das Leberkarzinom. Und dann haben wir auch gesagt, wir gehen so ein Stück davon ab, 8 Wochen zu warten, bis wir das Gespräch zum Lebensende führen, sondern wir haben dann gesagt, wir machen das früher. Wir müssen früher darüber reden, wir müssen sie ins Palliativnetz aufnehmen, wir müssen die Angehörigen damit ins Boot nehmen. Ich meine, ihr habt schon das Podcast gehabt mit dem Berater, das mit Jörg Winkelmann oder über Umgang mit Angehörigen. Und das ist ja ein Teil Umgang mit Angehörigen, Integration in diese Konzeption hinein. Und diese Integration läuft halt in der Form ab, dass zuerst diese Beratung stattfindet oder im Vorfeld, bevor die Bewohner zu uns kommen. Also wenn die Anfrage gestellt wird von den Angehörigen, haben Sie einen Platz für meine Mutter? Reden wir am ersten Tag, bei der ersten Anfrage schon über Palliativ.
Okay.
Also die palliative Ausrichtung bei uns, dass die möglich ist und dass wir darauf Wert legen und dass es halt zu Beginn schon diese Gespräche gibt, was ja manche erstmal verwundert nach dem Motto, wieso Mutter soll doch erstmal zum Wohnen hierher, warum reden wir schon über das Sterben?
Ja.
Und erleben dann aber, wenn dieses Gespräch geführt wird, dass wir unheimlich viele Türen aufmachen.
Okay.
Und dadurch natürlich der erste Weg für die Integration geschaffen ist, weil wir, sag ich mal, von der gleichen Sache reden. Weil viele Entscheidungen, die in der tatsächlich palliativen Situation dann, also in der tatsächlich palliativen Situation ist gemeint, wenn jemand wirklich abzusehen ist, dass er in den nächsten Tagen oder Wochen stirbt, wenn er ins präfinale Situation kommt, dass manche Kinder dann erst diese Entscheidung treffen, die dann getroffen werden müssen und damit völlig überfordert sind, weil die Zeit viel zu kurz ist, weil sie mit ihrer Trauer, mit der Information, meine Mutter stirbt jetzt, leben müssen und dann noch Entscheidungen treffen müssen, die eventuell Leben verkürzen oder lebensverlängernd erscheinen.
Ja.
Und deswegen machen wir das halt sehr früh. Wir nehmen sie sehr früh mit ins Boot und können sie dadurch sehr früh daran beteiligen. In diesem Fall bei der Dame war es so, dass wir mit den Kindern dann gesprochen haben und ihnen natürlich die Möglichkeiten gegeben haben, rund um die Uhr bei ihrer Mutter zu sein. Das heißt, sie werden von uns mit versorgt, wir haben ein Zustellbett, was dazukommt und wir sind immer gesprächsbereit. Und gleichzeitig bieten wir ihnen aber Möglichkeiten an, sich in einer gewissen Form zu beschäftigen. Weil es ist ganz schwierig, den ganzen Tag neben seinem Angehörigen zu sitzen und ihm beim Sterben zuzuschauen. Das Problem ist auch, dass diese Sterbephase, die kann ja ein paar Tage, auch 2 Wochen dauern. Und man kann nicht sagen, wie lange bleibt einer in einer gewissen Situation, in einem gewissen Stadion. Und manchmal stagniert die Situation 2, 3 Tage. Man sieht, es wird schlechter, irgendwas verändert sich. Und dann bleibt das 2, 3 Tage. Und dann fängt man an als Angehöriger, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, man kann es vielleicht, ist das falsche Wort, aber man kann es vielleicht so beschreiben, ungeduldig zu werden. Weil man das nicht aushält, diesen Druck nicht aushält. Einerseits den Wunsch hat, ich hoffe, dass meine Angehörige, nehmen wir mal an, jetzt als Beispiel die Mutter, sie stirbt bald, damit dieses Leiden zu Ende ist. Aber im tiefen Inneren haben wir auch dieses... Auch ich will nicht mehr leiden. Und ich kann dieses Leiden auch nicht mehr ertragen. Und ich kann auch dieses Begleiten nicht so gut, also nicht so lange. Das dauert mir einfach alles zu lange. Und das ist ganz wichtig, mit den Angehörigen da ins Gespräch zu kommen und ihnen deutlich zu machen, es ist normal, dass man so denkt. Es ist nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes.
Okay.
Und wir versuchen ihnen dann halt Dinge anzubieten, dass sie sich an der Pflege beteiligen, aber gerade so im Bereich Mundpflege. Kann man unheimlich viel tun.
Da gucken wir gleich nochmal zu, wo man da im Einzelnen ansetzen kann. Ich würde allerdings gerne auch wissen, gibt es denn aber auch Schwierigkeiten, wenn man Angehörige in die Palliativcare integrieren möchte als Einrichtung? Was zeigen sich da für Schwierigkeiten?
Absolut. Die erste Schwierigkeit ist, wenn die Angehörigen sich nicht eins sind. Oder wenn... auch die Situation ist recht aktuell, die eine Tochter den Weg, den die Mutter geht, für akzeptiert und für sich auch sagt, ja, das ist das Beste. Und die andere, die damit nicht zurechtkommt.
Okay.
Und wir dann teilweise in diesem Disput, den innerlichen Disput, den der Mensch hat, ja, mittendrin stecken. Das heißt, wir hatten vor ein paar Tagen die Diskussion, da ging es um die Infusion. Ja, nein, wurde gesagt... wenn man auch vom Palliativnetz, wir setzen alles ab, Essen und Trinken wird verweigert, also gibt es auch keine Infusionen. Und dann kam durch eine Mitarbeiterin, so wurde mir das erst zugetragen, dann doch die Idee auf, nach Rücksprache mit dem Palliativnetz, doch eine Infusion subkutan anzuhängen.
Okay.
So. Was ich im ersten Moment schon ärgerlich fand, weil wir einfach auch gesagt haben, eigentlich ist das nicht der richtige Weg. Hintergrund war aber der, dass die Angehörigen immer wieder gesagt haben, ja, aber in der Patientenverfügung steht ja Reduktion der Flüssigkeit, weglassen ist doch keine Reduktion, sondern 300 Milliliter sind doch auch eine Reduktion. Und die Mitarbeiterin dadurch erstmal in Schwierigkeiten kam, in Schleudern kam. Mhm. Gleichzeitig durch Temperatur, die sich entwickelte, auch dachte, naja, es kann ja auch lindernd sein, bisschen Flüssigkeit, damit vielleicht Schmerzen, Gliederschmerzen weniger werden, hat sich mit dem Palliativnetz in Verbindung gesetzt. Und die Kollegin vom Palliativnetz hat dann gesagt, damit kann man jetzt nichts falsch machen, also hängt sie, wenn ihr nach eigenem Ermessen, hängt die Infusion an und dann ist auch erstmal vielleicht ganz gut. Das Problem war nur, dass dann am nächsten Tag, also es ist am Montag, als ich dann zur Arbeit kam, die Info bekam, dass die Angehörigen mit mir sprechen wollten. Genau das uns dann zur Last gelegt wurde.
Okay. Hm.
Der eine sagt so, der andere sagt so. Hm. Der hat gesagt, hat ja auch zu mir gesagt, sie haben ja auch gesagt, keine Infusion. Die Kollegin hat dann doch eine Infusion nach Rücksprache mit dem Palliativnetz. Und dann hat sie gleich einen ganzen halben Liter. Wir wollten ja eigentlich nur, dass sie 200 Milliliter bekommt. Und da merkt man einfach, es ist auch manchmal schwierig und auch manchmal mit sehr schmerzhafter Prozess auch für uns, mit Angehörigen, die Angehörigen so tief mit reinzunehmen.
Okay. Okay. Wie geht ihr damit um, wenn Angehörige eine Palliativversorgung des zu Pflegenden gänzlich ablehnen?
Schwierig. Also wir können nur beraten. Mhm. Und wir haben einen Leitsatz, den wir definitiv jedem sagen, die Entscheidung, die sie treffen, gehen wir erstmal mit. Wir haben nicht das Recht, die Entscheidung zu treffen.
Mhm.
Wenn jetzt Angehörige sagen, wir wollen das nicht, wir wollen, dass die Mutter Infusionen bekommt, das müssen wir mit dem Arzt besprechen.
Mhm.
Und wenn das dann so verordnet wird, bekommen sie höchstens die Rückmeldung, wie das verläuft oder ob das überhaupt noch resorbiert wird, nicht, dass das Bein oder der Bereich, wo die Infusion stattfindet, dann ödematös wird und dadurch auch eine Belastung. Aber wir gehen diesen Weg erstmal mit. Ich finde nicht, also es ist unsere Meinung, dass wir das Recht haben, Menschen in der Form zu beeinflussen, zu sagen, sie müssen das jetzt aber so und so machen. Weil diesen moralischen Zeigefinger, den erleben die Menschen sehr häufig im Krankenhaus. So nach dem Motto, sie können ja ihre Mutter nicht verdursten lassen. Aber der gegenteilige moralische Zeigefinger wäre sagen, aber man darf doch den Leuten keine Infusionen geben.
Ja, jetzt haben wir natürlich auch juristische Aspekte dabei. Auf der einen Seite können ja auch Angehörige sich einmischen in so einen Entscheidungsfindungsprozess, die ja gar nicht juristisch dazu befugt sind und trotzdem auf das Team versuchen einzuwirken. Nicht jeder Angehörige ist auch gesetzlich dazu
richtig,
befugt.
Richtig. Dann zählt letztendlich, also erstmal zählt die Patientenverfügung.
Mhm.
Und wenn die Patientenverfügung sagt, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, ich möchte auch keine Infusionen haben, wenn ich nicht mehr esse und nicht mehr trinke. Solange ich esse und trinke, auch wenn man es mir anreichen muss mit viel Geduld und Zeit, ist das alles in Ordnung.
Okay.
Aber in dem Moment, wo ich mein Essen und Trinken verweigere, und es steht so in der Pflege, in der Patientenverfügung, dann hat der Angehörige auch erstmal nicht das Recht zu sagen, wir machen es anders.
Okay.
Wenn es dann einen Betreuer gibt, dann ist der unser Ansprechpartner.
Mhm.
Und wir hatten das jetzt noch nicht, aber wenn es jetzt einen Schritt weiter gehen würde, also wenn der Betreuer sagt, ja, ich möchte das aber auch, weil der Betreuer ist der Bruder von der Schwester, die dagegen ist und der will keinen Streit mit seiner Schwester haben, dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann sprechen wir darüber mit dem Gericht. Über das Betreuungsgericht und sagen, wir sehen hier die Situation, dann kann der Arzt sein Statement abgeben und dann kann man über diese Dinge letztendlich auch auf dieser Ebene miteinander sprechen. Aber ich bin froh, gebe ich ganz ehrlich zu, haben wir Gott sei Dank noch nicht gehabt.
Ah, okay. Wie habt ihr denn eure Mitarbeiter auf das Themenfeld Angehörigenintegration in die Palliativcare vorbereitet?
Ja, eigentlich durch die Fortbildung im Palliativcare-Bereich bei uns im Haus. Also es gab einen Thementag, nur Angehörigen, wo es nur um Angehörigenarbeit ging, auch über die Situation, in der Angehörige sich generell befinden, wenn ihre Mutter oder ihr Vater oder ihr Angehöriger bei uns ist und auch in der Sterbesituation. dann natürlich auch immer wieder in kleinen Fortbildungen oder halt auch in den Besprechungen, die wir machen, in Fallbesprechungen oder auch in den Bereichsbesprechungen, wo wir auch immer wieder die Situation reflektieren, die wir erlebt haben, also Sterbesituationen. Mhm. Unser Palliativbeauftragter Jörg Winkelmann, beziehungsweise auch ich, je nachdem, wer von uns beiden die Möglichkeit hat, reflektieren mit den Mitarbeitern auch immer im Anschluss nach einer Sterbesituation, auch wie es gewesen ist.
Okay.
Was war gut, was war weniger gut?
Mhm.
Was hat uns geholfen, was hat gestört? Was war in diesem Fall vielleicht problematisch, was sonst nie problematisch war? Und auch über diese Gespräche, die in den Fallbesprechungen angesprochen werden oder diese Themen, die in Fallbesprechungen angesprochen werden, helfen den Mitarbeitern, diesen Weg weiter mitzugehen.
Okay.
Ein Angehöriger sagte letztens zu uns, also wenn meine Mutter jetzt noch 4 Wochen länger gelebt hätten, würde ich 10 Kilo zunehmen. Weil jeder Mitarbeiter ihm alles Mögliche angeboten hat. Essen, Trinken. Und er sagte, er ist halt sehr gut versorgt worden. Damit meinte er nicht nur körperlich, sondern er hat da seine Ansprechpartner gehabt. Und auch das ist wichtig. Die Integration von Angehörigen bedeutet, nicht nur in die Arbeit integrieren, da wo es vielleicht möglich ist, sondern vor allen Dingen auch uns in ihn hineinversetzen zu können und auch ihm deutlich zu machen, dass er mit seinen Problemen, den Fragen, die er hat und den Ängsten auch zu uns kommen kann, dass er mit uns darüber sprechen kann, dass er einen Ansprechpartner hat, der dann nicht flieht, der dann nicht sagt, oh, nee, sprechen Sie nicht mit mir drüber. Das ist mir zu das Thema ist mir zu riskant oder möchte nicht Dinge nachher sagen, die dann nachher falsch sind.
Mhm.
Und weil das sind ja auch diese Grundängste, die Mitarbeiter haben. Mhm. Bloß nichts Falsches sagen.
Okay.
Das hat sich aber in den letzten Jahren immer weniger als problematisch dargestellt.
Okay. Ist denn die Integration von Angehörigen in die Palliativcare mit mehr Arbeit oder einem höheren Zeitaufwand verbunden?
Schwierig zu sagen. Ich würde erstmal sagen, nein. Es ist erstmal ein anderer Weg, den man geht. Der ist am Anfang mit Sicherheit aufwendiger, weil man an viele Dinge denken muss. Man muss es umsetzen, man muss also erstmal strukturieren, man muss es planen, man muss es besprechen, man muss es integrieren und das dauert natürlich ein bisschen Zeit. Unterm Strich muss man ganz klar sagen, je besser die Angehörigen integriert sind, umso einfacher ist die Situation.
Ah, okay. Hör ich daraus, vorher ein bisschen mehr Zeit investieren, dafür habe ich hinten raus dann
deutlich weniger Stress okay. unter Umständen. Also unterm Strich würde ich sagen, ist es sogar ein Zeitgewinn, zumindest ist das, was die Mitarbeiter zurückmelden, dass es deutlich entspannter geworden ist in diesen Situationen auch für die Mitarbeiter. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor.
Super. Okay. Ja, vielleicht noch abschließend, wenn andere Einrichtungen uns jetzt zuhören, ja, und die möchten jetzt auch ihre Angehörigen mehr in die Palliativcare einbeziehen, wie sollten diese Einrichtungen damit anfangen?
Ich glaube, das Erste, was sie machen müssen, erstmal für sich im Haus klar haben, dass sie das wollen.
Mhm.
Also, dass sie wirklich das Bedürfnis haben, Palliativcare im eigentlichen Sinne wirklich bei sich anzubieten im Haus. Und dann muss ich die Mitarbeiter vorbereiten.
Mhm.
Weil das, was da auf mich zukommt, ist halt nicht nur ein Bewohner, der jetzt sein Lebensende bei uns verbringt, sondern halt auch Angehörige mit allem, was sie mitbringen, an Biografie.
Mhm.
Also nicht nur Bewohner bringen seine Biografie mit, sondern auch die Angehörigen. Auch bei der einen Dame, die Schwierigkeiten hatte, sich auf das Sterben ihrer Mutter einzulassen. Da hatten wir das Gefühl, dass es da noch ein paar Dinge gab, die nicht ausgesprochen waren. Das bedeutet, da ist eine unheimliche Brisanz hinter. Da ist manchmal richtig ordentlich Pfeffer.
Mhm.
Und damit umzugehen, das muss man wirklich wollen. Und dafür muss man auch ein bisschen schulen. Also auch in Gesprächsführung, aber auch Umgang mit Angehörigen. Um wen geht es da, wenn ich mit Angehörigen spreche? Mhm. Was haben diese Menschen vielleicht für eine Biografie hinter sich? Das Wichtigste ist die Bereitschaft und die palliative Bildung, die man in dem Haus braucht.
Mhm.
Und dann natürlich der offene Umgang oder das offene Gespräch mit den Angehörigen. Also nicht um den heißen Brei drum reden, sondern von Anfang an klar sagen, wenn Ihre Mutter zu uns kommt, dann reden wir auch sehr zeitnah über das Lebensende, damit wir es nicht dann tun müssen, wenn es sie am meisten bewegt, sondern dann, wenn sie noch jetzt am ehesten rational auch darüber sprechen können. Und wir sehen einfach auch bei den Angehörigen, denen fällt meistens ein Stein vom Herzen, auch wenn die Mutter dann noch 2 Jahre oder 3 Jahre oder 4 Jahre bei uns war.
Hm.
Aber dieses Gespräch am Anfang ist ein guter Einstieg.
Ah, okay. Das deckt sich eigentlich auch ganz gut mit der Studienlage, weil hier zeigen schon Erhebungen aus Ende der 90er Jahre, wenn man Angehörige fragt, bitte, was wünschen Sie sich denn für den sterbenden Bewohner, dass sie grundsätzlich erstmal sagen, super, danke, endlich redet mit uns mal einer darüber. Das ist also nicht so ein natürliches Bedürfnis, was Angehörige auf dem goldenen Tablett vor sich hertragen, ja, und sagen so, wo finde ich denn jetzt einen, der mit mir spricht, die möchten angesprochen werden.
Das ist das Interessante. Als wir angefangen haben mit Palliativcare, war ein Bedenken der Mitarbeiter, aber wenn wir doch auf die Menschen zugehen, direkt am Anfang und mit ihnen über das Sterben reden, da fallen wir mit der Tür ins Haus, das wollen die gar nicht.
Okay.
Nachher sagten die Mitarbeiter, nee, wir erleben das, dass sie das schon wollen, dass sie dankbar dafür sind, aber ich glaube, wir hatten das Problem damit. Mhm. Also wir projizieren unsere Probleme, die wir haben, eigentlich auf die Angehörigen. Und die meisten Angehörigen sind wirklich dankbar über dieses Gespräch, weil es Dinge sind, die sie bewegen, die sie aber sich nicht trauen auszusprechen.
Ja. Würdest du dann daraus formulieren, dass zumindest so die Erstgespräche, dass die als zugehendes Angebot dann formuliert werden sollten?
Ja.
Also wir warten nicht, bis der Angehörige bereit ist, darüber zu sprechen, sondern
wir müssen es ansprechen. Wir sagen ganz klar, wir werden in den ersten 8 Wochen auf sie zukommen und mit ihnen dieses Gespräch führen. Dann wird ein Termin gemacht und dann werden die Sachen besprochen. Okay. Wenn ich jetzt sage, wir bieten Ihnen das an, kommen Sie auf uns zu und sprechen Sie uns an, dann
passiert
die Angehörigen nicht. Okay. Weil natürlich haben sie auch diese Hemmschwelle, genauso wie die Mitarbeiter. Mhm. Aber nach dem Gespräch sind alle zufrieden darüber.
Ja, super.
Und das ist der Unterschied. Und meines Erachtens fängt die Integration der Angehörigen dann an, wenn der Bewohner aufgenommen wird.
Mhm.
Und dann wird sie sich im Rahmen, in dem Moment, wo der eigentliche Sterbeprozess einsetzt, dann ist es eigentlich das Begleiten mehr, dass man sie in manche pflegerische Maßnahmen integriert, aber vor allen Dingen, dass man ihnen die Möglichkeit bietet, jederzeit frei zu entscheiden, wo sie ihren Tag verbringen, ob bei ihrer Mutter, bei ihrem Vater oder zu Hause und nur angerufen werden wollen, ohne Werten, ohne es in irgendeiner Form zu kommentieren, sondern Angebote machen, Angebote machen, Angebote machen.
Okay.
Und der Angehörige kann sich das dann aussuchen. Und man wundert sich manchmal, wie oft Angehörige sich eigentlich das aussuchen, von dem wir früher gesagt hätten, nee, das ist das Letzte, was sie machen. Und am liebsten wollen die lieber nur angerufen werden und dann ist gut.
Okay. Ja, super. Ich glaube, da waren ganz viele Tipps bei. Und ich sage erstmal allerherzlichsten Dank, dass wir in eure Praxis ein bisschen reinschauen durften. Ich glaube, da kann man sich das eine oder andere abschauen. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
Ja.
Danke, Markus.
Alles Gute.
Der Palliativ-Ticker. Palliativimpulse vom Profi.